Herzlich willkommen nochmal an alle, vor allem denen ich noch nicht die Hand gegeben habe. Schön, dass ihr da seid, dass heute doch einige hier sind. Genau, dass auch alle wieder so nach und nach auch zurück sind vom Osterurlaub und so weiter und dass es sich von Sonntag zu Sonntag wieder füllt. Das ist sehr, sehr schön. Wir befinden uns derzeit noch in einer Predigtreihe. Begegnungen mit Jesus heißt diese Predigtreihe. Und in dieser Predigtreihe schauen wir uns an, wie Jesus unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Personen begegnet. Und das ist, was Anna heute Morgen gesagt hat in der Einladung, das passt auch schon sehr gut dazu, denn Jesus, er ist den Menschen so begegnet, wie sie es gebraucht haben, ganz individuell. Und diese Begegnungen waren alle sehr spannend. Klar, wenn man eine Begegnung mit Jesus hat, dann ist das etwas Spannendes und auch etwas, was so gut wie immer nachdrückliche Veränderungen im Leben dieser Person hervorruft. Und wenn ich mir eine Sache für ausnahmslos jede Person dieser Welt wünschen dürfte, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre das, dass jede Person auf dieser Welt eine eindrückliche Begegnung mit Jesus hätte. Weil ich glaube, dass diese Begegnung mit Jesus das absolute Potenzial hat, ein Menschenleben komplett nachhaltig positiv zu verändern. Und wir haben so viele Beispiele in der Bibel, wo genau das passiert ist, wo Menschen eine Begegnung mit Jesus hatten. Und du kannst richtig sagen, vorher, Begegnung mit Jesus, nachher. Du siehst, das hat was ausgelöst, das hat etwas verändert. Und das ist das, was wir uns wünschen, dass das jeder erlebt. Und wenn Menschen hier in den Gottesdienst kommen oder auch neu unsere Gemeinde besuchen, dann ist es schön, dass die Leute uns kennenlernen, dass sie hier dabei sind, wenn wir Musik machen, dass sie wissen, wie hier Musik gemacht wird. Das ist schön, dass sie wissen, wie ist unsere Art, wie können wir Feste feiern, wie schmeckt unser Kaffee und so weiter. Ne? Wie ist es hier, die Predigten zu hören und so weiter und so weiter. Ihr wisst, es gibt so viel Gutes, was man hier erfahren kann. Aber vor allem anderen wünschen wir uns doch, dass eine Person, die hierher kommt, dass sie sagt, ich hatte eine Begegnung mit Jesus. Es hat mich berührt und es hat etwas verändert. Das ist das, was wir uns vor allem anderen wünschen. Und deswegen hört ihr das auch ständig, die regelmäßig hierher kommen, weil, sorry, es gibt nichts Wichtiges. Muss ich mich eigentlich gar nicht dafür entschuldigen, sondern vielleicht dafür, dass ich es zu oft sage. Aber es gibt nichts Besseres als eine Begegnung mit Jesus. Und der Titel jeder einzelnen Predigt dieser Reihe ist immer, vielleicht ist euch das aufgefallen, ist immer eine Aussage von Jesus. Also jeder Predigttitel ist immer eine Aussage von Jesus, die Jesus in das Leben anderer Menschen hineinspricht. Und der Titel dieser Predigt heute Morgen lautet, wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Wir schauen uns heute Morgen gemeinsam an, in welche Situation und an wen Jesus diese Frage stellt und was es damit genau auf sich hat. Wir lesen den heutigen Bibeltext, der gar nicht so lang ist, ein schöner, kompakter Bibelvers, wo aber viel Gutes drinsteckt. Und wir werden heute ihn einmal gemeinsam lesen und dann werden wir eine klassische Textpredigt halten. Vers für Vers werden wir gemeinsam durchgehen und ziehen da so richtig, wie so ein Schwamm das Wasser aufsaugt, ziehen da so richtig alles raus, was man raussaugen kann. Okay, also ist natürlich, kann sein, dass da noch was drinsteckt, was ich jetzt vielleicht nicht raussaug. Aber genau das, was mir wichtig geworden ist und sicherlich wird euch das ein oder andere vielleicht auch noch wichtig werden, was ich vielleicht dann nicht erwähnt habe. Aber gehen wir doch mal gemeinsam rein. Folie 3, Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Da heißt es, Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung 10 Aussätzige und riefen: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und er sagte: Geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie aber gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und er rief: Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und er dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus fragte ihn aber: Sind nicht 10 Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagte zu dem Mann: Steh auf und geh. Dein Glaube, er hat dich gerettet. Folie 4, wir gehen in die ersten 3 Verse hinein. Unsere heutigen Begebenheit trifft Jesus auf 10 Aussätzige. Aussatz oder auch Lepra genannt, ist eine furchtbare Krankheit. Es beginnt irgendwo mit einem kleinen Fleck und es breitet sich immer weiter aus und man versucht mit allen möglichen Mitteln, mit Salben und was man tun konnte in der damaligen Zeit, es irgendwie zu behandeln. Aber egal, was man tut, es wird einfach nicht besser. Und Menschen, die in dieser Zeit diese Diagnose hatten, sie hatten überhaupt keine Perspektive mehr. Völlige Hoffnungslosigkeit. Und diese Krankheit, das wisst ihr, deswegen werde ich das gar nicht so weit ausbreiten, bedeutete auch komplette Isolation, Ausschluss aus der Gesellschaft. Und hier in diesem Text lesen wir, sie befanden sich an der Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Das heißt, sie gehörten eigentlich nirgends so richtig dazu. Sie wurden nicht gerne gesehen und sie durften natürlich als Aussätzige auch überhaupt nicht überall hin. Und so standen sie irgendwie dazwischen. Da konnten sie nicht hin, da konnten sie nicht hin und irgendwie fühlten sie sich verloren. Sie standen so dazwischen, sie schwebten so zwischen 2 Ländern, diesen 2 Gebieten. Und das heißt hier, sie standen in einiger Entfernung, eben genau darum, weil es ihnen nach Gesetz und Sitte verboten war, sich den Gesunden zu nähern, um eine Ansteckung zu vermeiden. Und aus dem Grund war es so, dass Aussätzige nur Gemeinschaft haben konnten mit anderen Aussätzigen. Sie waren unter sich. Doch diese Tatsache hat auch etwas Ermutigendes, nämlich die Not in ihrem Leben hatte sie zusammengebracht. Also es ist ziemlich sicher, dass es sich hier um diese Gruppe der Aussätzigen, dass es sich hier um Menschen gehandelt hat zwischen also unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kultur an der Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Das heißt, da kamen die Aussätzigen zusammen aus beiden Gebieten. Und wir lesen nachher auch in dem Text, dass Jesus sagt, der eine, der zurückkehrte, das war der Samariter. Das heißt also, nicht alle waren Samariter, sonst würde das hier anders stehen, sondern der eine, der zurückkam, der kommt zurück, die anderen nicht. Deswegen können wir davon ausgehen, es war eine gemischte Gruppe. Das hier ist übrigens, kommen wir nachher noch drauf, kein Gleichnis. Okay, also als Jesus damals erzählt, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, da benutzt er bewusst diesen Samariter, diesen Ausländer, diesen Fremdling als Beispiel, um natürlich besonders zu provozieren, um besonders da den Finger drauf zu legen. Hier, diese Begebenheit ist kein Gleichnis, das heißt, hier passiert es wirklich. Der Samariter ist der, der zurückkommt und Gott nachher die Ehre gibt. Also das müssen wir uns auch vor Augen führen oder im Hinterkopf behalten für all das, was jetzt dann noch gleich kommt. Und normalerweise hatten die Juden absolut keinerlei Gemeinschaft mit den Samaritern. Nachdem die Assyrer Samarien erobert hatten, verschleppten sie viele Juden nach Assyrien und besiedelten das Land stattdessen mit Ausländern, um so den Frieden zu sichern. Und aus diesen Mischehen zwischen den Ausländern und den zurückgebliebenen Juden gingen schließlich die sogenannten Samariter hervor. Und die reinen Juden, sie hassten, also nicht nur sprichwörtlich, sondern sie hassten diese Mischlinge tatsächlich. Denn in ihren Augen hatten die Verrat an ihrem Volk begangen. Man bleibt nur unter sich, man lässt sich doch nicht mit den Ausländern ein. Das ging nicht, das waren für sie Verräter. Aber hier, verbunden durch ihr Elend, verbunden durch ihre Not, war das auf einmal egal. Die Juden und die Samariter hatten Gemeinschaft, weil sie Aussätzige waren. Ihre Not hatte sie vereint und zusammengebracht. Durch ihr Elend wurden quasi die ethnischen und nationalen Schranken hier niedergerissen. Vorurteile wurden überwunden. In ihrer Not standen sie zusammen. Und das finde ich so schön und auch so ermutigend. Ja, so, der Fremde ist nur fremd, ja, solange man den Fremden noch nicht kennt. Ist ja logisch, ne? Also ein Fremder ist nur fremd, weil ich den Fremden noch nicht kenne. Und das Beste ist, wenn aus Fremden Freunde werden. Ob man hier so weit gehen kann, sagt uns der Text nicht. Aber zumindest hatten sie miteinander Gemeinschaft. Sie standen zusammen, was davor undenkbar war. Etwas, was man davor nicht gemacht hätte, war jetzt möglich. Verbunden in Not. Und das können wir uns auch zum Vorbild nehmen. Bleib nicht allein in deiner Not, sondern hab Gemeinschaft mit Menschen in der gleichen Situation oder in einer ähnlichen Situation. Oder hab Gemeinschaft mit Menschen, die diese Not auch mal in ihrem Leben hatten und diese Not vielleicht schon überwunden haben. Such Menschen, die deine Situation und deine Not verstehen. Da muss man nicht so viel erklären wie bei anderen vielleicht, oder? Weil man weiß, der andere kann das nachempfinden. Der weiß, wie es mir geht. Er hat es selber erlebt. Das ist nicht nur eine Floskel, ich weiß, wie es dir geht. Nein, man weiß, der andere kann das wirklich nachempfinden. Und es hilft. Das tut gut, in der Not verbunden zu sein und zusammenzustehen. Aussatz und Lepra, das gab es nicht nur damals, es gibt es heute noch. Zum Beispiel in China gibt es heute noch Leprakranke und die wohnen irgendwo zurückgezogen in den Bergen, aber auch in Gemeinschaft miteinander, untereinander. Und es gibt Missionare von unserem Verband, die dorthin gehen, medizinisch versorgen und ihnen Mut machen und ihnen sagen, es gibt einen Gott, der dich sieht in deiner Situation, der dich liebt und die für diese Menschen beten. Und es geht heute Morgen nicht nur um Lepra, sondern um jede Situation, wo du eine Not hast. Du kannst es übertragen auf andere Umstände und auf andere Lebenssituationen, wo du an den Punkt kommst, wo du sagst, alles, was ich gerade habe, es nützt mir eigentlich nichts. Es hilft mir eigentlich nichts, weil das, was ich habe, es kann mir jetzt nicht helfen. Es kann mir keinen Halt, es kann mir keine Sicherheit geben. Aber dann, wenn wir uns entscheiden, unser Leben mit Gott zu leben, dann verändert sich etwas. Nämlich dann verlassen wir den Bereich des menschlich Natürlichen und wir gehen in einen Bereich des Übernatürlichen hinein. Und auf einmal gelten für so, als würden auf einmal für uns andere Naturgesetze gelten. Oh, das ist aber dick aufgetragen. Aber wir sehen es doch in der Bibel so oft. Die drei, die in den Feuerofen hineingeschmissen werden, sie werden nicht verbrannt. Hey, die stinken nicht mal nach Rauch. Warum? Weil für sie auf einmal andere Gesetzmäßigkeiten gelten, oder? Weil sie mit Gott leben, weil Gott etwas in ihrem Leben bewirkt. Dass das Meer sich teilt, ist absolut menschlich gesehen unmöglich. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ja, und wir singen es in dem Lied, bei einem Gott, der das Meer teilt, ne, ist immer ein Weg. Es gibt immer noch Hoffnung, auch da, wenn es scheinbar nicht weitergeht. Wir singen es. Ne. Und so ist es. In dem Moment, wo ich sage, Gott, ich weiß nicht, wie es gehen kann. Ich weiß nicht, wie es passieren kann. Ich weiß nicht, wie es sich menschlich, gibt es da eigentlich keine Möglichkeit mehr. Aber Gott, ich gebe es dir hin und ich bitte dich, komm du in meine Situation, komm du in mein Leben und wirke du. Und dann kann Gott anfangen, Dinge zu verändern und uns wieder Zukunft und Hoffnung geben. Und genau das ist das, was auch jetzt hier in diesem Bibeltext passiert. Nach Jahren der absoluten Perspektivlosigkeit, wo sie eigentlich nur noch resignieren konnten. Das war ja für die meisten von denen bestimmt kein Zustand, der jetzt irgendwie erst ein paar Tage ging. Wir wissen es nicht, gibt der Text nicht her. Vielleicht war es bei allen unterschiedlich. Bei dem einen ging es Wochen, bei dem anderen ging es Monate, bei dem anderen ging es schon Jahre. Aber in diesem Zustand hast du keine Perspektive. Du hast keine Hoffnung. Alles, was bleibt, ist Resignation. Und dann hören sie auf einmal, da gibt es so jemand. Sie hören von Jesus und sie hören, der kann Kranke wieder gesund machen. Und der legt Blinden die Hände auf und die sehen wieder und Lahme gehen wieder. Und in ihnen fängt plötzlich an, wieder sowas wie Hoffnung aufzukeimen. Da, wo vorher keinerlei Hoffnung mehr war, auf einmal so ganz bisschen, so keimt wieder Hoffnung auf. Und sage, wenn es stimmt, wenn es wirklich wahr ist, dass es einen Mann gibt, der das kann, der Menschen gesund machen kann, der Menschen heilen kann, dann vielleicht auch mich, vielleicht auch uns, vielleicht auch mich. Und dann kommt dieser Jesus gerade noch bei ihnen vorbei und sie setzen alles ein. Es heißt hier, sie erheben gemeinsam die Stimme. Auch hier zeigt sich die Verbundenheit, von der ich vorher gesprochen habe. Sie erheben gemeinsam ihre Stimme und sie rufen Jesus zu. Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Eine andere Übersetzung sagt hier, erbarme dich. Jesus, erbarme dich unser. Erbarmen heißt, aus Mitleid jemand helfen. Im Prinzip. Und so wie es für diese Menschen noch Hoffnung gibt, gibt es auch Hoffnung für dich in deiner Situation. Es hat mir Mut gemacht, was die Johanna erzählt hat. Es macht einen Unterschied, ob wir mit Jesus sind oder ob wir ohne Jesus sind. Und es ist wichtig, dass wir den Mut haben, das auch Menschen zu sagen. Ich kenne jemand, ich kenne Jesus und Jesus bedeutet Hoffnung für dein Leben. Es gibt Hoffnung für dein Leben. Mit oder ohne Jesus macht einen großen Unterschied. Und wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich habe da nicht mehr viel Hoffnung oder vielleicht die Hoffnung lange aufgegeben, dann möchte ich dich ermutigen, mach dein Herz auf für Jesus. Gib ihm die Chance, in dein Leben hineinzuwirken. Nächster Abschnitt, Folie 5. Wie reagiert jetzt Jesus auf ihren Hilferuf? Er sah sie an und er sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. So, und jetzt wird es spannend. Jesus hätte doch alle 10 augenblicklich heilen können. Er hätte sagen können, ihr habt gerufen und hier ist die Heilung. Das hat Jesus an anderer Stelle auch gemacht. Als der blinde Bartimäus schreit, Jesus, Jesus, er geht hin, er heilt ihn. An anderen Begegnungen auch. Das hätte Jesus hier doch auch machen können. Er hätte sie augenblicklich in diesem Moment heilen können. Aber das tut er nicht. Sondern er fordert sie auf, etwas zu tun. Er fordert sie auf, auch etwas zu tun. Er fordert sie auf, irgendwie hier mitzuwirken. Sie sollten zu den Priestern gehen. Hey, und das erfordert der Mut und absolutes Gottvertrauen. Als Aussätziger durch die Stadt zu spazieren, das war alles andere als einfach. Das löste eine Menge Tumult aus, eine Menge Gegenwind. Und ein Aussätziger durfte sich dem Priester überhaupt gar nicht nähern. Geh und zeig dich dem Priester. Ja, das ist ja gar nicht erlaubt. Also es ist, wir wissen das auch aus verschiedenen Stellen aus der Bibel, von der blutflüssigen Frau oder auch vom Gleichnis des barmherzigen Samariters, wo der Levit und der Priester sagt, naja, ich würde ja helfen, aber ich darf ja nicht. Ist mir ja verboten, ich darf ihn ja nicht berühren. Weil sonst kann ich meinen Dienst heute nicht mehr tun, meinen Gottesdienst, wenn ich den berühre. Und solche Geschichten, ihr kennt es. Sie durften es eigentlich gar nicht. Warum fordert Jesus sie dazu auf? Als diese blutflüssige Frau damals Jesus am Saum seines Gewandes berührt, da wird sie in diesem Moment geheilt. Und Jesus sagt ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Andere Bibelstelle, andere Geschichte. Aber ich will ja kurz eins aufzeigen, was hier anders ist, wie an unserem Text heute. Um Jesus zu berühren, sein Gewand, nur die Quasten, nur den Saum, hat sie sich durch die Menge gekämpft. Sie hat alles riskiert. Sie wusste, sie durfte nicht da sein. Sie macht alle unrein, die sie berührt. Aber sie hat alles auf diese Karte gesetzt. Und sie hat absolut Mut und Gottvertrauen bewiesen. Absolut. Sie hat alles gegeben. Die Aussätzigen haben eigentlich noch nichts gezeigt. Ja, sie haben mit einer Stimme gerufen. Aber jetzt fordert Jesus sie auf, sich in die Menge zu begeben. Er fordert sie auf, krank jetzt durch die Menge zu gehen. Er fordert von ihnen sozusagen diesen Glaubensschritt. Und ich glaube, das ist manchmal so, dass es Situationen gibt, wo Jesus von uns einen Glaubensschritt fordert. Jesus, der zu Petrus sagt, dann steig aus dem Boot, komm entgegen. Er fordert, komm mir entgegen auf dem Wasser. Er fordert diesen Glaubensschritt. Es gibt immer wieder Begebenheiten, wo Gott diesen Glaubensschritt fordert. Und es ist auch für uns wichtig, wenn das Jesus sagt, dass wir aktiv werden, dass wir nicht passiv bleiben. Und wir sehen auch, und das finde ich auch sehr interessant, Jesus, er begegnet Menschen fast immer so, wie sie ihm begegnen. Die Menschen begegnen Jesus und er geht genauso auf sie ein, wie es einfach richtig war. Die Menschen sagen was, Jesus hört es und er geht genau darauf ein. Und ich glaube, das ist, was hier auch passiert. Was rufen sie denn? Sie rufen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Und mir ist es, als würde Jesus sagen, ah, ihr nennt mich Meister, dann tut, was ich euch sage. Wenn du sagst, du bist mein Meister, mein Boss, mein Chef, mein König, ja, dann tu, was er dir sagt. Also sonst ist da also irgendwie, ne? Du sagst, das ist, er geht auf das ein, was sie rufen. Sie rufen Meister, sie unterwerfen sich ihm und sagen, du bist unser Meister. Sie kommen in Demut und er sagt, ich bin euer Meister, okay. Dann befolgt meine Befehle, seid gehorsam, tut, was ich euch sage. Denn wenn ich euer Meister bin und ihr wollt meine Diener sein, dann tut ein Diener, was der Herr ihm sagt, oder? Also auch das steckt hier drin. Und wir sehen hier an dieser Begebenheit, die Bedingung für die Heilung war Gehorsam. Die Bedingung für die Heilung war Gehorsam. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig. Jesus kann durch eine Begegnung, durch eine einzige Begegnung einen Menschen heilen. Und es geschieht heute noch genauso wie damals. Auch heute passiert es noch, dass Menschen das erleben. Dass durch ein Gebet, durch eine Begegnung mit Jesus ein Mensch gesund wird. Das geschieht heute noch genauso. Aber manchmal kann es sein, dass Heilung auch an eine Bedingung geknüpft ist. Zum Beispiel, dass wir jemand vergeben, um heil werden zu können. Weil Jesus immer ganzheitlich denkt. Er will nicht nur die Symptome heilen, sondern er will die Wurzel heilen. Und darum geht es. Manchmal möchte Jesus, dass wir bestimmte Schritte gehen, damit Heilung passieren kann. Und es ist gut, dass wir in einem Land leben, in dem es medizinische Versorgung gibt. Dass es Ärzte gibt, dass es Krankenhäuser gibt, dass es Kliniken gibt, dass es Therapeuten gibt. Nämlich, das ist auch eine Form von Gottes Segen. Und deshalb sagt Jesus manchmal auch, ja, ich möchte dich heilen, geh und lass dich behandeln. Diese Klinik, dieser Arzt, diese Therapie ist das Richtige. Und ich fand das so stark, was auch Johanna gesagt hat, was sie auch erlebt hat. Manchmal ist es dran zu sagen, das ist das, was jetzt für mich dran ist. Ob es in dem Fall eine Reha, die gewirkt hat durch das, was die Reha tut. Und genauso hast du dort Erlebnisse und Begegnungen mit Jesus gehabt. Und dann wirken zwei Dinge zusammen. Die Reha und die Begegnung mit Jesus. Alle anderen Dinge auch. Klinik, Krankenhaus, egal was. Viele von euch wissen das, dass unsere Liara ja als Kind Neurodermitis hatte und es hatten viele, haben für sie gebetet und es war gut und diese Gebete haben alle was gebracht, ich bin überzeugt davon. Und wir wussten dann durch die Kinderärztin, dass es eine Klinik gibt in Thüringen, wo einfach für Liara passen könnte und diese Klinik war richtig gut für sie. Und das hat ganz viel verändert. Und manchmal ist es so, dass einfach zwei Dinge zusammenwirken. Das eine ist, dass wir beten und das andere ist, dass Gott sagt, hey, diese Klinik, dieser Arzt, das ist das, was passt. Und das ist das, was jetzt richtig ist und was dort verändern möchte. Und auch so möchte Gott auch wirken, dass er uns Weisheit gibt. Mensch, geh in die Klinik. Dieser Arzt ist das Richtige, dieser Professor ist der Richtige und uns dann einfach führt und leitet. Und es ist doch wunderbar, dass das genauso auch passiert. Und wenn Jesus etwas sagt, was wir tun sollen, dann ist es absolut notwendig, dass wir gehorsam sind. Wenn die Aussätzigen nicht gehorsam gewesen wären, wären sie nicht gesund geworden. Das ist doch logisch. Geh hin und zeig dich dem Priester. Ja, nee, da durchlaufen, das mache ich nicht nochmal. Ich in meinem Zustand, Jesus, komm mal klar, ich da hingehen, vergiss es. Hätten sie es nicht gemacht, ich bin überzeugt davon, sie wären nicht gesund geworden. Denn was heißt es denn hier? Während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Während sie gehorsam waren, während sie das taten, was Jesus ihnen sagte, und das ist Leben aus Glauben und aus Gottvertrauen. Leben aus Glauben und Gottvertrauen. Auf Jesus Wort hin handeln, auch wenn man noch nichts sieht. Das heißt hier, Schritt für Schritt hat sich was verändert. Ich frage mich manchmal, wie viele Schritte hat es gebraucht, bis sie wirklich was gesehen haben. Ich glaube, die ersten Schritte, da war noch nichts zu sehen. Und dann plötzlich. Und trotzdem hat jeder weitere Schritt doch Mut gekostet. Ja, das bisschen. Nein, ich gehe weiter. Ja, gut, Jesus sagt, will uns heilen, aber das ist noch fast gar nichts. Okay, ich gehe weiter. Bei den Blinden auch, beim Bartimäus haben wir vorher gesagt, ja, Jesus heilt ihn und dann sagt er, ja, jetzt sehe ich so langsam, so wie durch einen Schleier und ein paar Formen. Hä? Warum? Warum hat er das so gemacht? Warum war diese Stufe, die Heilung in zwei Stufen? Das hätte doch mit einmal funktionieren können. Warum zweimal? Hat Jesus seine Kraft nicht ausgereicht für einmal, er muss zweimal. Warum? Wir wissen es nicht, oder? Aber vielleicht hat es noch einen zweiten Glaubensschritt gebraucht. Vielleicht hat es noch einen Glaubensschritt gebraucht. Und vielleicht hat jeder Schritt für diese Leprakranken Glauben gebraucht. Aber auf diese Art und Weise wirkt Gott immer wieder. Du vergibst jemand, obwohl du dich noch überhaupt nicht danach fühlst, und erlebst später, nach und nach, Schritt für Schritt, wie dein Herz heil wird von Bitterkeit. Du gehst einen Schritt im Gehorsam, eine Beziehung klären, eine Sünde bekennen, einen Auftrag von Gott annehmen und erst unterwegs, quasi im Gehen, merkst du, wie Gott wirkt. Oder? Gott wirkt immer wieder auf diese Art und Weise. Und nur kurz gesagt, ich weiß, es gibt da auch komische Glaubenstheologien, von denen halte ich nichts in die Richtung. Und ich danke Gott schon für meine Heilung, die noch gar nicht da ist und was auch immer und so weiter. Ich bin nicht geheilt, aber ich tue so, als wäre ich es und so weiter. Wenn Gott heilt, das ist mir wichtig zu sagen, dann ist es immer nachweisbar. Und auch das hängt, er sagt hier, geh zum Priester und zeig dich. Und der Priester war derjenige, der damals die Heilung bestätigt hat. Heute haben wir Ärzte, Krankenhäuser und so weiter, die eine Heilung bestätigen. Und genau das passiert, das gibt es, dass der Arzt sagt auf dem Röntgenbild, da ist nichts mehr. Oder du bist nicht mehr allergisch gegen etwas, weil du wirklich nicht mehr drauf reagierst. Wenn Jesus heilt, dann heilt er wirklich, tatsächlich. Und dann ist diese Heilung nachweisbar. Schwarz auf weiß. So, letzter Abschnitt. Folie 6. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Also eindeutig nachweisbar. Als er es merkte, ich bin geheilt, tatsächlich. In einer anderen Übersetzung heißt es hier, er pries Gott mit lauter Stimme, nicht zaghaft, mit Zurückhaltung. Lobpreis darf man hören und sehen. Ja, danke Jesus. Mit lauter Stimme, egal was die anderen denken, nur das am Rande. So, also, alle 10 waren gehorsam und das und ihr Gottvertrauen wurde belohnt. Alle 10 wurden geheilt. Alle 10 waren gehorsam, alle 10 wurden geheilt. Ende gut, alles gut. Nein, ich glaube nicht. Leider blieb die Begegnung mit Jesus für die anderen 9 nichts weiter als vielleicht eine einmalige religiöse Erfahrung. Und daraus hat sich nichts entwickelt. Es führte nicht zu Jesus zurück. Wir haben das in Neubrandenburg auch erlebt, dass wir Missionseinsätze hatten. Da gab es Leute, die wurden auf der Straße geheilt. Also wirklich übernatürlich. Was mit dem Knie gehabt, glauben jemand, was mit dem Ohr. Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Gebetet und die wurden geheilt. Das ist passiert, das ist Hammer. Und es ist toll, wenn Gott es tut. Aber wenn daraus nicht eine Freundschaft mit Jesus entsteht, nicht eine Nachfolge, nicht eine Beziehung zu Jesus, dann bleibt es ein tolles Erlebnis, was sie einmal gemacht haben. Aber es führt nicht zur vollkommenen Rettung. Nur einer kehrte zurück, Rückkehr. Da steckt auch Umkehr drin, Lebenswandel, Veränderung, Umkehr. Bei ihm geschieht mehr als Heilung, hier geschieht Heil. Sein Zurückkommen ist Ausdruck eines Glaubens, der zu Jesus selbst kommt und nicht nur zur Heilung. Die Frage ist hier also, hole ich mir von Gott nur den Segen ab und bin dann weg? Oder suche ich die Nähe zu Jesus und folge ich ihm nach? Und der Einzige, der hier zurückkommt, um zu danken, war der, von dem man es am wenigsten erwartet hätte, nämlich der Samariter. Jesus sagt hier, der Fremdling, kehrt jetzt nur der Fremde zurück. Warum sagt Jesus der Fremde? Weil Jesus weniger Herz für den hatte? Nein, ich glaube genau andersrum, weil Jesus sagt, die Juden, meine eigenen Leute, meine eigenen Landsleute, die mir eigentlich näher sind oder sein sollten, von denen kommt keiner zurück. Gott schaut nicht auf Herkunft, auf Tradition oder auf frommes Image, sondern Gott, er schaut uns ins Herz. Man kann ein Christ sein, ein religiöses Leben führen, zur Kirche gehen, viel über Gott wissen und doch undankbar leben. Und es kann jemand sozusagen von außen kommen, der bisher als Atheist gelebt hat und wenig über Gott weiß. Und nach einer Begegnung mit Jesus kehrt er um und führt ab sofort ein Leben, was Gott ehrt. Darum geht es, nicht um Religiosität, nicht um Christsein, sondern um Beziehung mit Jesus. Folie 7, Jesus fragte, sind nicht 10 Menschen geheilt worden, wo sind die anderen? Das ist unsere Frage, kommt erst jetzt, jetzt geht die Predigt los. Nein. Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben. Gott zu ehren und Dankbarkeit ist sehr wichtig. Jesus, er vermisst die anderen 9, die nicht zurückkehrten, um ihm zu danken. Und mit Sicherheit hat Jesus alle 10 von Herzen gern geheilt, oder? Mit Sicherheit. Hätte er sie geheilt, auch wenn er vorher gewusst hätte, die kommen nicht zurück? Wahrscheinlich hat er es gewusst. Er hätte sie trotzdem geheilt, weil er von Herzen gern Gutes tut, weil er von Herzen gerne heilt. Er heilt von Herzen gern, aber vor allem anderen geht es ihm um die Beziehung zu uns. Darum, dass die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wiederhergestellt wird. Deswegen sagt er auch bei dem Gelähmten zuerst, die Sünden sind dir vergeben. Großer Aufruhr, und danach sagt er, das ist das Wichtige, die Sünden zu vergeben, oder? Die Heilung gibt es noch als i-Tüpfelchen dazu. Aber das Wichtige ist die Sündenvergebung. Das Wichtige ist, dass Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Darum geht es, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und Anna hat es in der Einladung gesagt, Jesus, er möchte das alles machen. Aber ich glaube, er hat immer unsere ganzheitliche Heilung im Sinn, dass die Verwundete verbunden werden und heil werden und dass die verloren. Das muss er nicht, da macht er das. Ich glaube, er möchte alles tun. Das Komplettpaket. Heilung, all inclusive, mit allem drum und dran. Und die Verwunderung Jesu, dass nur einer zurückkehrt, um Gott zu ehren, zeigt auch, welche Bedeutung Jesus hier dem Lobpreis zumisst. Dem Ehren Gottes durch unser Leben und der Dankbarkeit. Also es gibt ja verschiedene Übersetzungen. Manche schreiben hier, nur einer kehrte zurück, um zu danken. Andere schreiben hier, um Gott die Ehre zu geben und so weiter. Und das alles steckt hier drin. Gott Danke sagen, Gott Lobpreisen, durch unser Leben ihm Ehre machen. Eine Anekdote noch, die ich hier gelesen habe bei der Vorbereitung. Wir können immer Gründe zur Dankbarkeit finden. Der berühmte Bibelkommentar Matthew Henry, wer kennt ihn? Immerhin. Der berühmte, allseits bekannte Bibelkommentar Matthew Henry, ja, wurde einmal seiner Brieftasche beraubt. Okay, da holen wir es wieder runter in unsere Welt. In dieser Nacht schrieb er all die Dinge in sein Tagebuch, für die er dankbar war. Erstens, dass er noch nie zuvor beraubt worden war. Zweitens, dass sie zwar seine Brieftasche, nicht aber sein Leben genommen haben. Drittens, obwohl sie alles genommen haben, was er besaß, war es nicht sehr viel. Und zum Schluss schließlich, weil er derjenige war, der ausgeraubt wurde und nicht derjenige, der den Raub beging. Und jetzt zum Schluss, letzter Satz von dem Text. Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist jetzt auch sehr wichtig. Das sagt Jesus nur zu dem, der zurückkam und nicht zu den anderen 9. Zu denen konnte er es ja nicht sagen, weil die hatten ja keine Beziehung mit Jesus. Die hatten ja keine Verbindung mit Jesus. Die Heilung des Aussatzes allein stellte keine vollwertige Rettung dar, sondern die Nachfolge Jesu. Die anderen Aussätzigen hatten geheilte Körper, aber noch immer kranke Herzen. Noch immer waren sie getrennt von Gott, da sie nicht umkehrten, um Jesus nachzufolgen. Doch dieser eine bekam nicht nur die Heilung für seinen Körper, das war gut, sondern er bekam auch die Heilung, die Rettung für seine Seele. Und das ist die Kernaussage der heutigen Predigt. Es geht darum, hole ich mir nur die Heilung oder den Segen Gottes ab oder komme ich immer wieder zu Jesus selbst zurück mit Dank, mit Anbetung und Vertrauen. Gott will nicht nur unsere Probleme lösen, sondern uns in eine Beziehung zu sich ziehen. Darum geht es. Er kann unsere Probleme lösen und ich glaube, er möchte das auch tun. Aber mehr als alles andere geht es ihm darum, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, dass wir in Freundschaft, in Verbundenheit leben. Wir haben es wieder gesungen, eines meiner Lieblingslieder, wir zwei, wir gehören doch zusammen. Dass wir das sagen können, Jesus, du und ich, wir zwei, wir gehören doch zusammen. Suchen wir also nicht nur Gottes Hilfe, sondern suchen wir nach Gott selbst. Leben wir in Beziehung zu ihm. Amen. Letzte Folie. Also die drei Aspekte dieser Predigt waren, bleib nicht allein mit deiner Not, sondern hab Gemeinschaft mit Menschen in der gleichen Situation oder mit Menschen, die dieselbe Not schon überwunden haben und dann bring die Not gemeinsam vor Gott. Bei Gott gibt es Hoffnung für dich und für deine Situation. Lobpreisteam, könnt ihr kommen? Wir möchten jetzt Gebet anbieten. Wir haben heute Morgen für Johanna gebetet und das war gut. Und ich glaube aber, es sind noch mehr Menschen da, die heute Morgen Gebet gebrauchen können. Wenn du sagst, es gibt eine Situation in meinem Leben, für die brauche ich heute Morgen neue Hoffnung. Und es ist egal, ob das eine Krankheit ist, wir wollen dann mit Öl salben, so machen, wie es die Bibel sagt und dafür beten, dass Gott dich heilt. Oder ob es nichts Körperliches, sondern einfach was eine seelische Not ist oder einfach eine Situation, wo du sagst, ich sehe da keinen Ausweg. Wir möchten, dass du heute Morgen wieder Hoffnung bekommst, wieder Zukunft siehst. Und Punkt 2 war, vertraue Jesus und höre auf ihn, sei gehorsam, gehe die Schritte, die notwendig sind, damit Heilung passieren kann und vertraue darauf, dass Gott wirkt. Im Gehen. Vielleicht musst du auch Gott heute Morgen fragen und sagen, Gott, ich weiß es nicht, was die Schritte für mich sind. Dann geh ins Gebet und sag, Jesus, ich bin bereit, die Schritte zu gehen. Sag mir, was sind die Schritte? Frag Jesus, was sind die Schritte, die ich tun soll? Und dann sei bereit, diese Schritte zu gehen. Und drittens, wo bist du? Hole dir nicht nur, also das ist unser Predigttitel, wo sind die anderen? Das ist natürlich gleichzeitig die Frage, wo bist du? Wo bin ich? Hol dir nicht nur die Heilung, den Segen ab, sondern suche die Nähe zu Jesus. Entscheide dich dafür, ihm ganz nachzufolgen. Und wir möchten heute Morgen für diese drei Dinge einfach Gebet anbieten. Wenn du sagst, ich möchte ein Gebet haben für körperliche Heilung oder einfach für Dinge, wo ich neue Hoffnung brauche, dann komm und wir beten dafür. Vielleicht brauchst du auch Weisheit für eine Situation, dass Gott dir das zeigt. Ich habe es gerade eben gesagt. Aber vielleicht sagst du dir auch, okay, es gab noch nie der Punkt in meinem Leben, wo ich mich ganz bewusst dafür entschieden habe, Jesus nachzufolgen. Das ist das Wichtigste. Dann entscheide dich heute, die Nähe Jesu zu suchen und zu sagen, ich möchte heute mein Leben ihm geben, ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Wenn du es noch nie festgemacht hast, ist heute Morgen die Möglichkeit zu sagen, Jesus, du sollst der Herr über mein Leben sein. Jesus, mein Herr, mein Meister, mein König, du sollst mein Leben führen und lenken ab heute. Dann komm nach vorne und wir machen das in einem kurzen Gebet miteinander fest.